mit Köpfchen, der bildungspolitische Podcast mit Jörg Bernstein.
Hallo, willkommen zu meinem neuen Podcast Kochen mit Köpfchen. Ich bin Jörg Bernstein, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt und Gastgeber dieses Podcasts rund um Politik und Bildung. In meiner Show koche ich mit meinen Gästen. Warum? Weil ich nicht nur gerne koche, sondern auch, weil Politik und Kochen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten haben. Beide Disziplinen drehen sich um die Kunst der Kombination, sei es von Zutaten oder Ideen. Als Berufsschullehrer liegt mir besonders die Bildungspolitik am Herzen, weshalb ich aktiv im Bildungsausschuss tätig bin. Für unsere heutige erste Folge habe ich mir Ellen Krüger eingeladen. Ellen Krüger ist dreifache Mutter und hat damit sicherlich einen sehr einzigartigen Blickwinkel auf unser heutiges Gesprächsthema.
Ja, hallo. Schön, dich kennenzulernen, Jörg. Ich freue mich, heute hier zu sein und bin gespannt, wie wir heute den gemeinsame Zeit verbringen.
Ellen, bevor ich verrate, was es heute zu essen gibt, was wir kochen werden, natürlich erstmal davor, eine Frage an dich. Du hast gesagt, dein jüngster Sohn ist speziell. Was heißt das?
Ja, speziell besonders, sage ich immer. Er ist ein ganz toller Junge, er ist 9 Jahre alt. Und wir haben in der Corona-Zeit festgestellt, dass Finn Auffälligkeiten hatte zu Hause in der ersten Klasse beim Lesen lernen und beim Schreiben lernen. Haben das erstmal so ein bisschen abgetan, haben es darauf geschoben. Das ist sicherlich jetzt aufgrund, die Schule ist viel ausgefallen. Haben dann aber festgestellt, dass er weiterhin Probleme hatte und haben uns da gekümmert und habe erstmal privat eine LRS-Diagnostik durchführen lassen, weil leider das Schulsystem in Deutschland besagt, dass erst Ende der 2. Schulklasse dieser Test vom Schulamt durchgeführt wird. Meines Erachtens ist das für mich zu spät, als Mutter 2 Jahre ins Land ziehen zu lassen, wenn von vornherein schon ersichtlich ist, dass das Kind diese Probleme hat. Und habe mich da halt auch sehr engagiert und das war auch einer der Gründe, warum ich von Leipzig nach Dessau wieder zurückgezogen bin. Weil Sachsen-Anhalt diese Kinder mehr unterstützt und noch mehr fördert, als wie das in Sachsen der Fall ist.
Ja, sind wir mittendrin in unserem heutigen Gesprächsthema, bedarfsgerechte Bildung. Die Frage steht im Raum, wie muss Bildung funktionieren, damit allen Kindern ein erfolgreicher Schulbesuch ermöglicht werden kann. Ellen, gespannt, was wir heute machen werden?
Oh ja.
Ja, dann verrate ich es dir. Wir werden heute ein schönes Risotto kochen. Oh. Und dazu gibt es ein Lachsfilet.
Also, sehr lecker.
Plan ist, dass wir die Zucchini vorneweg ein bisschen anbraten.
Ist das in gewürfelt haben oder in Scheiben?
Ich würde sagen, fein gewürfelt. Mir ging es eigentlich bloß darum, dass wir so ein bisschen so ein paar kleine Lichtpunkte setzen.
Akzente,
genau das richtige Wort. Den grünen Akzent in einem gelben Risotto, bitte.
Perfekt.
Da müssen wir ein bisschen Safran dran machen. Also beim Risotto hatte ich letztens gerade aus dem Urlaub mitgebracht die Idee des schwarzen Risottos hier mit Tintenverkostung.
Ja, das ist auch so.
Und es muss so gut gelungen sein, meine Frau hat es eingeordnet in der Hitliste der verschiedenen Sachen.
Ja.
Gleich an zweiter Stelle. Wie läuft euer Vertrieb so?
Der läuft ganz gut.
Ich meine, jetzt nutzt ihr auch das Internet oder ist es mehr so Direktverkauf, wenn man jetzt die einzelnen Städte anspricht und sagt, ja.
Na, man muss es ja so betrachten, die Firma in Österreich, für die ich arbeite, die gibt es jetzt schon weit über 30 Jahre. Und das ist ein Familienunternehmen.
Mhm.
Und die haben sich natürlich über diese lange Laufzeit natürlich schon einen gewissen Namen gemacht. In Deutschland, in Österreich, Kroatien, Italien, Slowenien. Und die Idee war halt dahinter, als ich mich beruflich verändern wollte und einen Schritt weitergehen wollte, dass halt hier in Deutschland sozusagen ein Sitz gegründet wird, um hieraus aus Deutschland sozusagen auch die deutschen Kunden steuerrechtlich und so weiter besser bedienen zu können, als wenn man das über Österreich laufen lässt.
Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, was dein Sohn so quasi speziell besonders macht und hattest dabei auch gesagt, dass die Erfahrung mit dem Schulsystem in Sachsen und in Sachsen-Anhalt durchaus für dich ein Grund waren, wieder auch zu wechseln nach Dessau zurück, also nach Sachsen-Anhalt. Was ist so deine Einschätzung? Wie ist die Situation der Bildungslandschaft vielleicht im Vergleich beider Länder oder auch speziell in Sachsen-Anhalt? Was läuft gut, was läuft aus deiner Sicht eher nicht so gut? Gerade wenn es jetzt um Schüler geht, die mit speziellen Problemen den Schulalltag meistern müssen.
Also um mal ein bisschen zurückzugreifen, in Sachsen war die Problematik in der Stadt Leipzig so, dass wenn dir das als Elternteil auffällt, du die Lehrer ansprichst. Leider sind die Lehrer überfordert aufgrund der vielen Anzahl von Schülern und Problematiken, die herrschen. man sagt, es ist eine Auffälligkeit da, ja, da müssen wir mal schauen, das dauert halt bis zum Ende der zweiten Klasse. Mhm. Und das Schulamt hat versucht, mit der Grundschule dort eine Einigung zu treffen, eine Bildungsvereinbarung. Leider gibt es in Sachsen diese pädagogische Freiheit, hat man mir erklärt, dass die Lehrer dort selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Bildungsvereinbarung eingehen mit Schülern oder nicht. Mhm. Und da die Lehrerin dort überfordert war, hat sie gesagt, sie macht das nicht. Somit musste mein Sohn Finn halt irgendwie diesen Klassenunterricht standhalten und hat natürlich dann Anfang der zweiten Klasse sehr, sehr schlechte Noten bekommen und hat halt absolut resigniert. Und das Problem ist natürlich, dass so ein Kind darunter sehr stark leidet und das haben wir zu Hause als Eltern natürlich auch zu spüren bekommen. Das tut natürlich auch das Privatleben stark beeinflussen. Wenn das Kind dann frühst keine Lust hat, mehr in die Schule zu gehen oder nachmittags sehr frustriert nach Hause kommt und wütend ist und nicht mehr lernen möchte. Und da braucht man natürlich als Elternteil Hilfe. Ne? Und für mich ist es wichtig, dass die Schulen auch solche Hilfen anbieten und auf einen zukommen.
Was wären jetzt nochmal, um jetzt konkret nachzuhaken, was wären jetzt für dich Punkte gewesen, die du erwartet hättest von der Schule? Also eins hattest du gesagt, einen speziellen Förderplan durch die Lehrerin, wo jetzt ja schon angedeutet wurde, es gab keine Verpflichtung und demzufolge hat die Kollegin das auch nicht gemacht. Ja. Ich sage jetzt mal Kollegin, weil ich fühle mich halt immer noch so als Lehrer.
Ja.
Und von daher, wie wären deine Erwartungen, oder?
Ich hätte als Elternteil oder als Mutter mir gewünscht, dass seitens der Schule, dass man dann halt, auch wenn ein Elternteil schon so engagiert ist und auf die Schule zugeht, dass man dort auch zusammenarbeitet, dass man sagt, okay, wir versuchen einen Weg zu finden, dass mein Sohn Finn unterstützt wird, sei es in Hilfe von Nachhilfe oder Adressen, wo man sich hinwenden kann, wo man vielleicht auch eine private Nachhilfe bekommen kann.
Was waren jetzt aus deiner Sicht so die Erwartung oder die Vorstellung der Lehrerin? Hat die gedacht, wenn man das jetzt nochmal ein ganzes Jahr macht, dann irgendwann wird schon der Groschen fallen, oder?
Richtig, das war ihre Annahme. Also das funktioniert aber, wenn man sich dann mit LRS beschäftigt, was ich dann privat getan habe, funktioniert das so nicht bei diesen Kindern. Diese Kinder brauchen halt eine spezielle Beschulung, ein anderes System, um das dem Kind beizubringen, dass sie diese Silben sprachlich lesen und schreiben können.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Thema LRS zum Beispiel, es ist ein Thema, was bei uns in der Berufsschule, ich habe ja in der Berufsschule gearbeitet, also quasi am anderen Ende der schulischen Laufbahn, hin und wieder mal aufgeploppt war.
Ja.
Und also fachlich stehe ich da jetzt auch nicht so im Thema, deswegen finde ich das auch mal ganz interessant, wenn mal zu hören, woran liegt das? Kann man das irgendwie in einfachen Worten fassen?
Ich war auf einer privaten LRS-Schule in Leipzig gewesen, die Nachhilfe geben. Und sie hat mir erklärt, sie müssen sich das vorstellen, dass ihr Sohn sich ganz, ganz viele Bilder einprägen muss. Mhm. Also wie tausende Bilder, die er sich einprägen muss und abrufen muss und miteinander verbinden muss. Und das ist dann das Wort für ihn. Und oft tun diese Kinder nur raten. Also sie fangen an, ne, lesen dann La und dann tun die versuchen, irgendwas da hinten dran zu reimen. Sie brauchen halt immer viel mehr Zeit und vielleicht auch nicht so ausgedehnte Fragestellungen, sondern sehr präzise, kurz, konkret. Ne? Und das ist halt häufig im normalen Schulsystem nicht der Fall. Fragestellungen sind oft sehr lang, sehr ausgedehnt, nicht auf den Punkt gebracht.
Ja, wir würden, denke ich mal, erstmal uns ans Kochen machen. Ja,
unbedingt.
Ja, also Risotto und dazu müssen wir jetzt erstmal unsere Zwiebeln anschwitzen und dann noch die Zucchini. Ich hatte mir gedacht, wir werden die mal ein bisschen anbraten.
Ja, dann hat die einen schöneren Geschmack.
Ja, und dann lassen wir sie, dann gehen wir, wenn es dann fertig ist, unter, heben es unter.
Jawohl.
Gut. Was machst du?
Ich kann die Zucchini anschwitzen, wenn du die Zwiebeln dann in den Topf
Genau. Wir hatten ja in der letzten Woche zum Beispiel im Landtag, nicht im Landtag, sondern in das Ministerium für Bildung schickt ja immer zum Schuljahresbeginn auch ein nicht nur zum Schuljahresbeginn, aber regelmäßig diese Schulleiterbriefe raus.
Ja.
Und der ist uns auch zugegangen als Abgeordnete im Bildungsausschuss. Und da war im letzten Punkt halt einfach nur eine Klarstellung, dass das Ministerium darauf hinweist, auf Binnensternchen, Doppelpunkte und Unterstriche, einfach um jetzt, ja, man immer die sogenannte Gendersprache da mit verknüpft ist, dass das keine anerkannten Bestandteile der deutschen Rechtschreibregeln sind und einfach nochmal darauf hingewiesen. Aber wenn ich das jetzt so gerade von dir höre, diese ganzen Probleme, mit denen Schülerinnen und Schüler zu tun haben, denen das Lesen und Schreiben schon mal von vornherein nicht so ganz leicht fällt, dann ist das jetzt auch ein Punkt, die auf der einen Seite will ich inkludieren, auf der anderen Seite mache ich solchen Schülern dann deutlich schwerer,
auf kann man jeden so sagen. Also meine Meinung ist, jetzt wo ich so betroffen bin als Mutter von einem LRS-Kind, wenn man das festigt im Schulsystem, dass das ein Bestandteil sein muss, verkompliziert das natürlich das total. Und da bin ich auf jeden Fall dafür, das erstmal vor allem im Grundschulalltag so einfach wie möglich zu halten.
Das sehe ich ganz genauso. Weil ich finde, man kann ja darauf hinweisen,
ja,
es gibt Unterrichtsmaterialien, da wird es Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel, die haben die Materialien, ziehen jetzt konsequent durch.
Ja.
Und dann kann man natürlich als Lehrer darauf hinweisen und sagt, hier, das ist eine Möglichkeit, aber natürlich auch mit der Maßgabe, es ist halt kein Bestandteil der Regularien.
Man sollte es mit ansprechen, ja, gerne bildlich oder darstellen oder erklären. Aber man muss es, sage ich jetzt mal, nicht noch zusätzlich den Kindern ersperren mit Benotungen diesbezüglich.
Ja, auch später wahrscheinlich.
Auch später.
Es geht ja jetzt auch die Frage von Nicht-Muttersprachlern, die unsere deutsche Sprache, die ja nun doch nicht unbedingt die einfachste der Welt ist, erlernen wollen. Ja, ich habe das immer bei meinen Schülern gehabt, wenn sie denn mit diesen YouTube-Videos, die da spaßig solche Themen aufgreifen, ankamen, von wegen hier, warum gibt es so viele Artikel in Deutschland?
Der, richtig,
die, das.
Richtig.
Warum nicht nur den?
Ja. Ja. Ja, das ist ja tatsächlich so.
Das, ja, aber das sehe ich auch. Wir hatten gerade letztens im Bildungsausschuss eine Diskussion um sprachsensible Aufgabengestaltung zum Beispiel. Hm. Weil du sagtest vorhin, lange Fragestellung, wo man am Ende selbst manchmal gar nicht mehr weiß, was am Ende an...
Richtig, ja. Was war
und
überhaupt die
das
Frage?
Das hat ja nur nicht unbedingt was mit inhaltlicher Vereinfachung zu tun, sondern einfach eine Frage der Kommunikation. Und das geht dann in dem Fall nicht nur um Schülerinnen und Schüler, die jetzt die deutsche Sprache als Zweitsprache erlernen, sondern natürlich auch um Schülerinnen und Schüler, denen es vielleicht nicht so ganz einfach fällt, zu lesen und zu schreiben.
Richtig. Ja?
So, ich muss mich mir erstmal um die erste Grundlage kümmern fürs Risotto. Bei meinem Risotto kommt ja zumindest erstmal ein schönes Gläschen Prosecco ran.
Richtig, wird gelöscht. Die Zwiebeln müssen jetzt gelöscht werden.
Ich habe auch den Reis schon reingemacht. Ein bisschen angebraten. Das war der Prosecco. Ja, jetzt hören wir uns mal wieder den eigentlichen Gesprächsthema zurückwenden.
Ja.
Wenn du... Also ich für mich so mal als ersten Zwischenzusammenfassung würde ich mal sagen, Lehrer, die fassen wir gerne zusammen, wäre das, was du gesagt hast, eine gewisse fehlende Sensibilität in der Lehrerschaft. Jetzt kann man einerseits sagen, es gibt eine gewisse Beeinträchtigung. Das eine hemmt ihn eher und zwingt ihn dazu, bestimmte Strategien für sich zu entwickeln.
Ja.
Wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch Dinge, wo er sagt, da ist er anderen überlegen.
Ja.
In seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten. Kannst du dazu was sagen?
Tatsächlich, wie jedes Kind von uns allen, haben jeder seine Stärken und Schwächen. Und was der eine besonders gut kann, ist bei dem anderen halt nicht so ausgeprägt. Das ist auch bei meinem Sohn Finn so. Der liebt zum Beispiel Sport, der liebt Malen. Und das finde ich schon besonders, sage ich mal, aufgrund dessen, wenn man schon zwei ältere Kinder hat, dann sieht man ja auch, dass dort die Entwicklung oder die Stärken ganz woanders liegen. Und die muss man halt fördern.
Ich habe das auch bei meinen Jungs gesehen. Die waren eigentlich auch bei solchen Dingen grundverschieden.
Ja.
Mein Großer auch immer voller Ideen. Auf der anderen Seite, ein Jüngeren, der war auch so ein zielstrebiger. Ja, wenn man so Aufgaben arbeitet, auch ausdauernd, der hat Bücher geschrieben. Und siehst du Probleme, indem man jetzt quasi einen Schüler, der jetzt mal salopp gesagt nicht so ganz ins Raster passt, auch in der Schule, in den normalen schulischen Kontext in irgendeiner Form stigmatisiert und dass man da einen gewissen Druck auf ihn aufbaut?
Ja, tatsächlich. Ja. Also das kommt seitens der eigenen Schüler, die dort halt in der Klasse mit sind, dass sie halt schon sagen, oh, du kannst das ja immer noch nicht oder du bist ja so langsam. Und das sorgt natürlich immer dafür, dass Kinder, die halt solche Problematiken haben, ob das jetzt LRS ist oder Dyskalkulie, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, womit Kinder auch oft zu kämpfen haben. Es ist ja nicht nur LRS. Und da ist es halt schon, dass ich da Finn immer bestärken muss, zu sagen, hör zu, du kannst dem anderen in Mathe super helfen, weil dir Mathe super leicht fällt. Zahlen ist für dich einfach so, das läuft. Dann bist du auf dem Stand, wie das zu sein hat. Ne? Das ist halt immer, was ich mir mehr wünschen würde in unserer Gesellschaft, diese gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme, auch unter den Kindern, dass man denen das auch zeigt.
Jetzt gerade mit deinen Erfahrungen aus Sachsen im Speziellen, Jetzt auch mit dem Blick auf Sachsen-Anhalt, wie würdest du diese Thematik auch im Kontext von Lehrerfortbildung oder überhaupt auch in der Lehramtsausbildung? Kannst du dazu was sagen?
Naja, das ist für mich schwierig, weil ich kenne jetzt im Grundsatz nicht, wie die Lehrausbildung stattfindet. Da müsstest du mir jetzt vielleicht mehr dazu sagen können.
Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil du gesagt hast, das müsste ich wissen. Wenn ich so mal im Rückblick auf meine Berufsschullehrerausbildung, also solche Themen haben da eigentlich auch nie eine Rolle gespielt, obwohl die selbst auch in der Berufsausbildung von Bedeutung gewesen wären.
Richtig, eine LRS oder eine Dyskalkulie geht ja nie weg. Also das bleibt immer bestehen, das ist immer da. Ja, das ist tatsächlich.
Das ist wahrscheinlich auch so ein grundlegendes Problem, weil man, wie du sagtest, schon noch mal eine Klasse zurück und irgendwann wird sich vielleicht das Problem lösen. Und wenn sich nicht das Problem löst, dann schiebe ich sie in die nächste Schule weiter.
Richtig.
Und so rutschen sie immer weiter, sie machen keine Probleme oder man macht sich mit ihnen keinen großen.
Und dabei ist es ja auch so wichtig, dass das Kind frühzeitig auch merkt, es darf anders sein und darf trotzdem ganz normal in einem Schulverbund mitbleiben. Also ich habe das auch, wie gesagt, in Leipzig zu spüren bekommen, dass es hieß, ja, am besten sie wechseln dann die Schule.
Also jetzt in dem Fall.
Und den an irgendeiner anderen Förderschule
Schule, ja, mit Förderschwerpunkt Lernen zum Beispiel.
Genau, ja. Da gibt es zum Beispiel in Sachsen in Wurzen eine Schule, wo speziell nur solche Kinder sind. Aber ich finde, das ist einfach gedacht, so ein Kind da abzuschieben. Aber warum darf das Kind nicht trotzdem ganz normal mit allen anderen Kindern auch den Schulalltag begleiten?
Ja, die Frage hier der Förderung von Schülern der inklusiven Beschulung, die beschäftigt uns ja im Landtag auch regelmäßig. Jetzt, wir als FDP haben an der Stelle eigentlich die Position, dass beides berechtigt ist.
Ja.
Also sowohl Förderschulen als auch die inklusive Schulung in den Regelschulen. Ja, es hat sicherlich immer Vor- und Nachteile. In erster Linie natürlich auch die Wahrung des Elternwillens und natürlich auch mit Blick auf das Wohl des Kindes.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt, was unsere Position ist, grundsätzlich zu sagen, wir wollen die Förderschulen ganz und gar abschaffen, glaube ich, ist auch nicht die Lösung.
Nein, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung.
Weil viele wünschen das ganz einfach.
Ja. Ich denke, man sollte halt auch immer das Augenmerk darauf legen, also sage ich jetzt mal so als Mutter, dass man schon schaut, ist es tatsächlich wirklich notwendig, in eine Förderschule so speziell das Kind zu bringen? Wenn ja, ist das auch völlig in Ordnung, damit das Kind auch diese Betreuung bekommt und Unterstützung? Oder ist es auch möglich, es ganz einfach in dem normalen Schulsystem zu behalten und zu fördern?
Das Grundproblem ist, denke ich mal auch, wenn man dieses wirklich qualitativ hochwertig umsetzen will, ist das Personalproblem.
Richtig, das ist
das Personalproblem, einerseits quantitativ und andererseits auch qualitativ, also Fachkräfte mit der entsprechenden Ausbildung. Und das ist ja, muss ich dir jetzt kein Geheimnis verraten, das große Problem, was wir nicht nur in Sachsen-Anhalt haben, das haben wir bundesweit.
Deshalb wünsche ich mir auch so, dass gerade die Fachkräfte, die wir noch haben, und davon gibt es noch einige, dass man die halt wirklich, wirklich unterstützt.
Auf jeden Fall.
Dass die sich nicht irgendwo alleine irgendwo stehen gelassen fühlen, sondern dass man wirklich diesen Lehrkräften auch zuhört.
Ja, ich sage ja auch gerade immer die Grundschulausbildung, das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Das wie, wenn man das Bild sieht zum Hausbau, das Fundament ist das Allerwichtigste, was du dort nicht vermittelst. Und wenn du jetzt tatsächlich mit den Grundkenntnissen lesen, schreiben, rechnen, in eine weiterführende Schule gehst und die sind eben nicht entsprechend ausgebildet. Du wirst immer wieder Schwierigkeiten haben in späteren Schulformen.
Fand ich jetzt ganz spannend, habe ich jetzt erst bei mir gelesen gehabt im Social Media, dass Hamburg angeblich der Vorreiter sein soll, dass Grundschullehrer die gleiche Bezahlung bekommen wie Gymnasiallehrer. Das ist ja, sagt
ja
schon
der Punkt, den hatten wir ja tatsächlich in Sachsen-Anhalt auch. Also sprich die Vergütung, die Besoldung der Grundschullehrkräfte, das war ein Thema, dem wir uns auch schon auch im Wahlprogramm gewidmet hatten. Auch natürlich mit Blick auf die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Das muss ich auch als Finanzpolitiker sagen. Ich bin ja für meine Fraktion nicht nur im Bildungsausschuss, bin auch im Finanzausschuss. Das ist erstmal an sich eine gute Kombi. Aber da hat man auch mal noch einen anderen Blick drauf. Und ich habe im Landtag, als diese Debatte dann losging, das war ein Gesetzantrag der Fraktion Die Linke, natürlich auch gesagt, ich als Lehrer kann es nicht verstehen, dass Kollegen anders besoldet werden.
So.
Das Problem haben wir jetzt zumindest aufgelöst, indem wir jetzt über ein Stufenmodell bis zum Ende des, auch zum Beginn des Schuljahres 2024/25 dann auch die Angleichung haben, dass also auch die Grundschullehrkräfte in die Besoldungsgruppe A13 bzw. bei den Angestellten die E13 eingeordnet werden.
Ja, ich denke, das macht es dann vielleicht auch für jüngere Leute, die jetzt die Überlegung haben, Lehramt zu studieren, dann sicherlich auch wieder attraktiver zu sagen, auch Grundschule ist ein Thema.
Es gibt hier in Dessau den Standort der Hochschule Anhalt und der Professor Lothar Koppers, der hat ein ganz tolles Projekt als Modell entwickelt, das sogenannte Dessau-Roßlauer Modell für Grund- und Sekundarschullehrer. Und ich als Lehrer bin da auch komplett von begeistert. Und ja, das ist was ganz ein anderer Ansatz. Ansatz ist zum Beispiel der, dass ich nicht mit einer allgemeinen Hochschulreife starten kann, sondern auch mit einer Fachhochschulreife. Also wenn ich über dieses Modell Bachelor, Master auch zu einem Abschluss komme, der mich dann zu einem komplett voll ausgebildeten Lehrer.
Kannst du mir gerne mal im Anschluss mehr darüber erzählen? Weil ich bin ja auf der Suche, mich da zu engagieren und da auch mal ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen.
Von daher gutes sehr Stichwort, spannend. Engagieren.
Ja.
Wo kann man sich engagieren? Das war ja auch schon ein bisschen bei dir so durchgeklungen. Also ich kann dir das mal mit meinem eigenen Beispiel verdeutlichen. Ich bin 2017, habe ich gedacht, wo kann man sich noch ein bisschen politisch engagieren? Hatte ich jetzt nicht mehr unbedingt so vor. Da war ich 51 Jahre alt und eigentlich hatte ich das nicht auf dem Plan. Aber durch diverse äußere Ereignisse bin ich bei der FDP gelandet. Und es ist eine kleine Partei und wenn man sich da mit seinen Ideen einbringen kann, ich habe dann im Landesfachausschuss für Bildung und Wissenschaft mitgearbeitet, das, was mich so bewegt hat, auch als Berufsschullehrer, die ganze Frage Digitalisierung zum Beispiel in der Bildung, hatte ich das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, es war tatsächlich so, dass ich mich da super einbringen konnte. Und das ist so eine Form von Mitwirkung, war dann auch für die FDP als sachkundiger Einwohner im Bildungsausschuss. Und da ist man dann, kann man sich Netzwerke aufbauen. Das ist ja das, was heutzutage sehr wichtig ist, einfach mit vielen Leuten im Gespräch zu sein. Das könnte ich dir so als Tipp mit.
Das ist super, dass du das sagst, weil tatsächlich, wo ich jetzt meine Rückkehr nach Dessau geplant habe, brennt das ja auch so in mir. Wo kann ich mich engagieren? Was kann ich für meine Heimatstadt Dessau tun? Und mein Blickwinkel ist natürlich ganz klar Jugend, Bildung, Kultur. Das sind so die drei Hauptschwerpunkte, die mich am meisten interessieren. Wo kann ich mich damit einbringen oder unterstützen? In jeglicher Form. Ja? Also sei es an Diskussionen teilzunehmen, meine Sichtweisen als dreifache Mama da irgendwo mit einzubringen. Alles, was ich da schon erlebt habe, wo ich denke, da fehlt es vielleicht ein bisschen. Ne?
Ich glaube, der Reis muss noch ein bisschen.
Dann lassen wir den Reis noch ein bisschen.
Probier du mal.
Ich probiere ihn. Ein kleines Mühchen.
Ja, jetzt neigt sich hier unsere Kochshow langsam dem Ende, dem Höhepunkt, dem Grande Finale. Und was mich mal so interessieren würde, wir machen mal so ein kleines Experiment. Wir machen einen Rollentausch.
Okay.
Also nicht, dass ich jetzt die dreifache Mama bin, sondern du bist jetzt die...
Wäre spannend.
Ja, zweifacher Papa bin ich. Was wäre jetzt aus deiner Sicht, wenn du jetzt in die Rolle des Bildungspolitikers schlüpfen würdest und im Bildungsausschuss sitzen würdest? Was wären so deine Themen? Wo würdest du Ansatzpunkte sehen, um ja quasi bedarfsgerechter die Bildungslandschaft zu gestalten? Wir haben ja schon festgestellt zumindest, dass wir in Sachsen-Anhalt gar nicht so schlecht unterwegs sind.
Ja, also
kann man so festhalten.
Genau, im Vergleich zu Sachsen ist hier auf jeden Fall mehr Bewegung da, was das angeht. Was würde ich machen politisch? Ich würde auf jeden Fall mehr vielleicht auch auf die Lehrkräfte zugehen. Schauen, wie werden die ausgebildet? Ich würde schauen, was kann man da noch bewegen, was kann man da noch tun, dass sie in der Ausbildung das auch schon mitnehmen können als Erfahrungswerte. Jetzt ist die Frage, wie sowas politisch umsetzbar ist. Da bist du natürlich vom Fach und kannst da sicherlich mir mehr Einblick darüber geben.
Wie den Einblick, den ich dir dazu geben kann, ist einfach der. Wir haben viele gute Ideen, aber was ich in meinen ersten zwei Jahren lernen musste, ist einfach die Tatsache, das System ist relativ zäh. In einer Koalition mit drei Koalitionspartnern hat einer eine Idee, dann diskutiert man erstmal in der eigenen Fraktion aus und dann geht es rein, dass man das den anderen Koalitionspartnern, den beiden vorstellt. Dann gibt es Änderungen, dann wird es wieder zurückgenommen, also nicht zurückgenommen in dem Sinne, dass man es komplett einstampft, aber man überlegt selbst nochmal, was kann man so dran ändern, bis es dann zu guter Letzt in einen Antrag mündet oder einen Gesetzentwurf, je nachdem, in welcher Spannweite sich das Ganze darstellt.
Was ich vielleicht dich gerne noch fragen möchte, wäre, was du so von alternativen Schulen hältst. Also ich finde das sehr spannend. Ich komme ja in vielen Städten Deutschlands beruflich, bin ich ja da stark unterwegs. Und wir haben ja hier in Dessau, wo auch meine Söhne draufgegangen sind, diese Montessori-Einrichtung. Mhm. Also wo auch mal anders diese Thematik aufgegriffen wird, wie Kinder sag ich mal, herangeführt werden, ne, an das spätere Leben. Ne? Also dort wird ja viel mit Materialien, viel mit Farben, viel mit Fühlen, mit Techniken gearbeitet.
Da rennst du, glaube ich, nicht nur bei mir persönlich, sondern insgesamt bei meiner Partei offene Türen ein. Weil wir sind eigentlich, denke ich mal, ein guter Partner für die Schulen in freier Trägerschaft. Und man hat ja interessanterweise auch vielfach die Lehrerbewegung von den öffentlichen Schulen hinzu, den Schulen in freier Trägerschaft, die sagen, ich sage jetzt mal brutal, scheißegal auf die 100 Euro, die ich vielleicht weniger dort verdiene, aber hier kann ich mich tatsächlich, es macht Spaß.
Ja.
Und deswegen sind wir eigentlich auch mal sehr bemüht, auch den Bestand dieser Schulform zu sichern. Aber das will ich jetzt, es ist kein Bashing der öffentlichen Schulen. Es gibt genauso hochspannende öffentliche Schulen. Und also ich denke mal, übers Geld ist ein ganz wichtiger Hebel, die Unterstützung zu sichern. Da sind wir auch regelmäßig dran.
Ja.
Und natürlich auch diese Vielfalt darzustellen. Wir haben in Sachsen-Anhalt 10% unserer Schüler besuchen Schulen in freier Trägerschaft. Und von daher alleine schon das zeigt, wie wichtig diese Schulen noch sind. Gut, wollen wir den Lachs in die Pfanne bringen?
Unbedingt.
Dann machen wir das. Wa?
Braten immer zuerst den Lachs auf der Haut an.
Genau.
Ganz wichtig.
Habt ihr zu Hause auch viel Fisch?
Ja, ich koche sehr, sehr gern. Fleisch, Fisch, vegetarisch, alles.
Ja, und genau das macht's aus.
Diese Vielfältigkeit liebe ich. Das Leben ist wie eine Küche, sage ich immer.
Genau, und das ist ein schönes Motto für unseren heutigen Koch-Podcast. Ja? Das Leben ist wie eine Küche. Das halt mal fest, oder?
Ja, bunt und vielfältig. Was meinst du? Ist es soweit?
Ja, brutzelt schon leicht.
Dann legen wir unseren. Na, hätte vielleicht noch ein bisschen.
Ja, doch.
Kommt. Ja, also ich habe zu Hause geführt in meinem Gewürzregal auch 50, 60 verschiedene Gewürze, Kräuterarten stehen, um einfach selber zu probieren, wie kannst du das Fleisch oder den Fisch oder das Gemüse auch mal anders würzen. Und das ist halt, ja, wie ein wahren Leben, ne? Ich gehe mal wieder die Hände waschen.
So. Der Lachs ist in der Pfanne. Das Risotto ist schön schlotzig und ich denke, das war eine gelungene Premiere. Ja, Ellen, jetzt sind wir schon fast durch. Der Lachs ist in der Pfanne, brutzelt vor sich hin. Ich glaube, das Risotto hat auch, glaube ich, die richtige Konsistenz.
Ja,
war.
Perfekt.
Kann man schon mal sagen, es wird mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutlich auch schmecken.
Auf jeden Fall.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir schon mal.
Ich bedanke mich bei dir. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und ein tolles Kochen.
Und alles, was es so zu sagen gibt zu unserem ersten Podcast, natürlich in der Zukunft auch, Kommentare, Fragen, die könnt ihr gerne richten an die E-Mail-Adresse büro@jörgbernstein.de. Auch alle anderen Hinweise, Links, die findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Ja, ich freue mich schon. Ich persönlich jetzt auf die nächste Folge, die wir für 8 Wochen, in einem Abstand von 8 Wochen geplant haben. Ich sage vielen Dank, Ellen.
Danke dir, lieber Jörg.
Und schon mal im Vorgriff hier, guten Appetit.
Ja, schönen Appetit.
Mit Köpfchen. Idee und Konzept Jans Schilling. Kochen mit Köpfchen ist eine Produktion frisch aus dem Akustikwerk 2023.